Ja, wir haben gerade von Hoffnung gesungen und ich möchte heute Morgen über Hoffnung predigen. Ich möchte uns was zu dieser Hoffnung sagen, die trägt. Passt eigentlich ganz gut zu dem letzten Lied. Und ich weiß nicht, was du für Hoffnungen hast. Das neue Jahr steht vor der Tür. Ich gehe mal davon aus, dass wir mehr oder weniger uns Gedanken gemacht haben, was wird 2016? Was hoffen wir? Die meisten hoffen so, ja, dass wir gesund bleiben, dass 2016 irgendwie ein gutes Jahr wird, dass wir unseren Arbeitsplatz behalten oder einen finden, dass wir den Partner fürs Leben finden oder ihn behalten, dass unsere Ersparnisse nicht den Bach runtergehen, dass sich unsere Wünsche erfüllen, dass endlich Frieden wird. Ich weiß ja nicht, wie groß oder wie klein deine Wünsche sind und deine Hoffnungen. Und es gibt so ein paar Wünsche, wo ich mir sage, das sind ganz gute und ganz sinnvolle Wünsche und das sind auch Wünsche, die wir so ein Stück weit auch selber in der Hand haben. Wenn wir uns zum Beispiel wünschen, dass wir gesund bleiben, dann kann man ja nicht sagen, ich wünsche mir das irgendwie so. Oder man kann auch was dafür tun. Man kann zum Beispiel jetzt über die Feiertage ganz viel Süßes essen und sich den Bauch vollschlagen und keinen Sport machen und so. Oder man kann es anders machen, je nachdem. Obwohl jemand ja gesagt hat, dass man eigentlich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Aber nun, wie auch immer. Ja, manchmal braucht es ein bisschen länger, aber ist auch okay. Es gibt Dinge, zu denen wir was tun können. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir möchten, dass vielleicht auch unsere Ehe gut bleibt oder besser wird. Weiß ich nicht, wie du das so empfindest. Auch das ist was, wo wir was dazu tun können, wo wir dran arbeiten können. Bieten ja seit einigen Jahren so Vorbereitungskurse für junge Paare an, die heiraten wollen. Man hat jetzt festgestellt, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht wäre, wenn auch Paare, die schon verheiratet sind, vielleicht ab und zu mal was für ihre Ehe tun. Es gibt diesen Kurs inzwischen auch für schon verheiratete Paare. Den haben wir noch nie gemacht. Da ist bisher auch noch nie jemand gekommen. Da gibt's auch keinen Druck. Bei den jungen Paaren ist es halt so, dass die wissen, wenn sie von mir getraut werden wollen, dann müssen sie so einen Kurs machen. Weiß nicht, ob das der Grund ist, warum alle dann kommen, wenn sie das so machen wollen. Aber ob man nun so einen Kurs macht oder was anderes macht, wenn wir wollen, dass unsere Ehebeziehung gut funktioniert, dann können wir und dann müssen wir auch was dafür tun. Das muss nur nicht so ein Kurs sein. Man kann auch andere Dinge machen. Man kann miteinander reden zum Beispiel. Man kann interessanterweise gibt uns die Bibel einen ganz interessanten Hinweis, als Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt Jesus dieser Gemeinde, gibt er einen ganz wichtigen Ratschlag. Wisst ihr den? Tue die ersten Werke. Genau. Und das ist zum Beispiel auch was wir tun können, um unsere Beziehungen wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Dass wir die ersten Werke tun. Weiß ja nicht, was du für Werke getan hast, aber ich weiß, was ich für welche getan habe. Das kann man ja wieder aufleben lassen. Man kann Briefe schreiben und Blumen schenken und Dinge planen. Genau. Man kann auch zum Beispiel, wenn man möchte, dass das mit dem Arbeitsplatz auch weiterhin gut geht, man kann auch zuverlässig arbeiten. Und einfach gut sein in seinem Job. Also es gibt so ein paar Dinge, für die können wir was tun. Es gibt auch Dinge, auf die haben wir relativ wenig Einfluss. Ob Frieden in der Welt wird, ist schwierig. Also können wir wenig dazu tun. Letztendlich auch die Gesundheit. Die haben wir zu einem gewissen Maß selbst im Griff. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die haben wir einfach nicht im Griff. Und plötzlich kommen dann die Dinge ganz anders, als wir das gehofft haben. Plötzlich waren wir krank. Haben die Angerbauers jetzt letzte Woche so mitbekommen. Ich weiß nicht, inwiefern das hier so durchgekommen ist. Man hatte ursprünglich die Befürchtung, dass es eine Hirnhautentzündung ist. Und die Sandra und die Mia sind seit letzten Sonntag in der Klinik. Lia, Entschuldigung. Ja, da kommt man ganz durcheinander. Die Lia, genau. Ja, aber ich weiß nicht, ob es nun die Medikamente oder eine Spontanheilung oder unsere Gebete waren, wie auch immer. Es geht ja schon sehr, sehr gut, aber die Ärzte lassen sie nicht heim, weil sie die Antibiotika über die Infusion bekommt und es geht halt irgendwie nur im Krankenhaus. Aber so Gott will und alles gut geht, ist sie entweder schon daheim oder darf heute Morgen heim. Ja, gut gegangen. Es gibt auch Dinge, die gehen nicht so gut. Da ist es was Längeres. Da kommt plötzlich was in unser Leben, was wir nicht beeinflussen können und wo wir richtig krank werden. Vielleicht auch lebensbedrohlich krank. Manche Leute sterben sogar an Krankheiten. Vor ein paar Jahren, und da gibt es jetzt so die ganzen Rückblicke, ich weiß gar nicht, ist es jetzt 10 Jahre her oder irgendwie sowas mit der Finanzkrise, da waren plötzlich irgendwelche Banken pleite. Oder ich habe von einer Frau gehört, die hat von ihrem Mann, der relativ guten Job hatte bei einer Versicherung, die hat die Altersvorsorge quasi in Aktien dieser Gesellschaft bekommen und hatte ein ganz ordentliches Polster. Und irgendwann war die Versicherungsgesellschaft pleite. Und dann war das Polster inklusive der Aktien nichts mehr wert. Sowas kann immer mal wieder passieren. Oder was manche auch erleben müssen, ist, dass plötzlich der Ehepartner ganz andere Wege geht, als wir uns das wünschen würden. Oder dass Kinder plötzlich auf Abwege geraten und Dinge tun, die wir ihnen nicht beigebracht haben und wovor wir sie immer gewarnt haben und was uns überhaupt nicht gefällt. Und dann ist die Frage, ob der Boden, auf dem wir stehen, noch sicher ist oder ob dann plötzlich alles anfängt zu wackeln. Wenn die äußeren Umstände nicht mehr so sind, wie wir uns das wünschen würden, wenn unsere Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen, wenn plötzlich Dinge kommen, die uns nicht gefallen. Manche, die haben es ja schon immer gewusst, dass es nicht funktioniert. Die sind von Natur aus pessimistisch und die wissen, ja, es hat ja kommen müssen, es war ja klar. Entweder bei sich selber so, klar, muss natürlich wieder mich treffen. Oder, keine Ahnung, irgendjemand hat es immer schon kommen sehen. Und ja. Und auch bei uns so im Land, wir sind ja auch irgendwie ziemlich gut im Jammern. Und auch wenn es uns gut geht, können wir auf hohem Niveau jammern und finden immer noch irgendwelche Dinge, die noch besser sein könnten. Manche, die sehen einfach die Dinge oft negativ und so. Und dann ist alles schlecht. Und all das Gute, was man vielleicht noch hat, sieht man dann auch nicht mehr. Und das finde ich dann auch eine schwierige Situation, eine schwierige Einstellung. Wenn das, was zugegebenermaßen vielleicht wirklich schlecht ist, dann alles andere übertönt, und man dann nur noch dieses eine Problem sieht oder vielleicht auch mehrere Probleme und das, was vielleicht immer noch gut ist, plötzlich so total aus dem Blick kommt. Und da finde ich es gut und wichtig, dass wir uns immer wieder so den Blick auch von Gott in die richtige Richtung lenken lassen, dass wir ihn als Bezugspunkt haben und dass wir die Dinge aus seinen Augen sehen. Und die Bibel gibt uns da auch so Hinweise, dass wir dankbar sein sollen. Gibt zum Beispiel so Bibelverse, wo es heißt, sei dankbar in allen Dingen. Es gibt ja Leute, die sagen, das geht dann eben so weit, dass ich nicht nur dankbar in allen Dingen bin, sondern auch dankbar für alle Dinge. So, dann bin ich also dankbar dafür, dass ich krank werde, dann bin ich dankbar dafür, dass ich die Arbeit verloren habe, dann bin ich dankbar dafür, dass, keine Ahnung, irgendein geliebter Mensch gestorben ist. Und ich gebe zu, das ist eine Haltung, die mir schon ein bisschen schwerfällt und wo ich auch nicht wirklich davon überzeugt bin, dass die biblisch ist. Aber in allen Dingen dankbar zu sein. Zu sagen, Herr, ich bin jetzt nicht glücklich, Das hätte ich mir jetzt echt anders gewünscht. Und da könnt ihr zum Beispiel die Psalmen, das ganze Buch von vorne bis hinten durchlesen. Und da kommen immer wieder so Psalmen vor, wo sich die Leute bei Gott richtig auskotzen und wo sie Gott sagen, hör mal, ich finde es nicht in Ordnung, wie du mit mir umgehst. Und das ist, also es ist, was soll das jetzt? Und ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und wie sie aber am Ende dann doch immer wieder zu diesem Punkt kommen, wo sie sagen, so wie es einer zum Beispiel formuliert hat, und dennoch halte ich stets fest an dir. Trotzdem halte ich an dir fest und trotzdem sage ich dir Danke für die Dinge, die du immer mir noch gibst. Und ich sage dir Danke dafür, was kommen wird. Und ich sage dir Danke dafür, dass du mich aus diesem Loch rausholen wirst. Und das ist was, wo ich sagen muss, wenn Christentum nur wäre, dass wir die Menschen aufs Jenseits vertrösten, wenn wir nur sagen würden, ja, in dieser Welt ist einfach schlecht und Jammertal und keine Ahnung, aber da kommt die zukünftige Welt und wenn Jesus wiederkommt und wenn wir bei ihm sind und so, dann wird alles besser. Das wird ja dem Christentum manchmal auch vorgeworfen, dass man die Menschen aufs Jenseits vertröstet. Aber ich sehe das nicht so, weil ich feststellen muss, dass ich in meinem Leben so viele Vorteile davon habe, dass ich mit Jesus gehe, dass ich das selbst, wenn es kein Leben nach dem Tod geben würde, würde ich das trotzdem vorziehen, mit Jesus zu leben, also ohne ihn. Weil ich einfach diesen Boden unter meinen Füßen habe, weil ich weiß, Gott ist da und weil ich weiß, Gott ist auf meiner Seite und Gott trägt mich und Gott macht keine Fehler. Und auch in schwierigen Situationen ist das was uns einfach Halt geben kann. Und ich möchte uns heute Morgen ein paar Verse vorlesen aus einem Buch, wo viele Christen einen Bogen drumherum machen. Ein Buch über einen Menschen, der viel Leid erlebt hat. Nämlich den Hiob. Und es ist auch, gebe ich zu, ein schwieriges Buch. Also es ist keine leichte Nachtlektüre, die wir mal so locker flockig an einem Abend durchliest, obwohl man das sicher könnte, ist so, weiß ich, 40 Kapitel oder so, kann man schon an einem Abend hinbekommen. Aber es ist halt nicht so, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher-Stil. Am Schluss gibt's auch ein Happy End, das wissen wir auch, aber es ist schon ein bisschen schwierige Literatur und ja, und dann ist auch noch hebräische Poesie. Also von der Sprache her auch ein bisschen höher, aber auch das Thema ist schwierig. Und da kommen auch Dinge vor, die bringen uns Christen natürlich auch so an den Rand dessen, was wir noch verstehen können und was wir nachvollziehen können. Dann gibt's einen Mann, der eigentlich alles richtig macht, so von dem, was wir lesen können, der eigentlich eine gute Beziehung zu Gott hat, der irgendwie ganz, ganz gut unterwegs ist, der gerecht ist und so weiter. Und der plötzlich alles verliert. Bei uns gibt es ja in der deutschen Sprache gibt es ja diese Sprachform dieses Wort Hiobsbotschaften. Und das sind so Botschaften, die aus dem heiterem Himmel kommen, schlechte Nachrichten. Und die bekommt er eben nacheinander. Seine Herden, wir würden heute sagen, seine Bankkonten sind plötzlich weg. Seine Kinder sterben bei dem Natur, also ein Tornado oder was weiß ich sowas. Und dann wird er selber auch noch krank. Und er hat im Prinzip von jetzt auf nachher, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum das ging, darüber sagt die Bibel eigentlich nichts, aber über vermutlich einen relativ kurzen Zeitraum verliert er alles, was ihm irgendwie wichtig war. Und dann ist Hiob an diesem Punkt. Und ich möchte euch so ein bisschen teilhaben lassen an der Haltung, die Hiob da hatte und an dem, was ihm so durch den Kopf ging. Jetzt brauche ich noch kurz meine Brille. Ja. Simon, jetzt war ich auch so alt wie du. Brauche ich eine Brille. Hiob 7. Und ich lese den Vers 1 bis Vers 11 in Auszügen. Sein ganzes Leben muss der Mensch sich quälen. Für große Mühe gibt's geringen Lohn. Er gleicht dem Sklaven, der nach Schatten lechzt, dem Knecht, der sehnlich auf den Abend wartet. Auch mir ist solch ein Los zuteil geworden. Sinnlos vergeht ein Monat nach dem anderen und Nacht für Nacht verbringe ich mit Schmerzen. Lege ich mich nieder, schleppen sich die Stunden. Ich wälze mich im Bett und kann nicht schlafen und warte ungeduldig auf den Morgen. Ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage. Sie eilen schneller als ein Weberschiffchen. Gott, denk an mich, mein Leben ist ein Hauch, mein Glück vergeht, ich sehe es nie mehr wieder. Der war unten. Der hat keine menschliche Hoffnung mehr gehabt. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch Hoffnung gehabt. Aber seine jetzige Situation, die hat er extrem düster gesehen. Und wenn man mal ehrlich ist, also viel schlimmer kann es irgendwie auch nicht mehr kommen. Und der Hiob war drauf und dran, alle seine Hoffnung zu verlieren, weil irgendwie alles in seinem Leben schiefgelaufen ist. Und wenn uns die Hoffnung fehlt, dann wird es auch bei uns dunkel. Und es gibt, denke ich, viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, Hoffnung zu haben und die sehr, sehr pessimistisch unterwegs sind und die dann auch in ihrer Seele einfach eine große Dunkelheit erleben. Und in so einer Situation, da stellt sich die Frage, wo bekommen wir dann Hoffnung her? Wenn alle Hoffnungen irgendwie zerbrechen, wo bekomme ich eine Hoffnung her, die mich nicht enttäuscht? Ihr kennt dieses Wort Enttäuschung und ihr habt hoffentlich auch schon mal gehört, dass das eben eine Zusammensetzung ist und dass da das Wort Täuschung drin steckt. Eine Enttäuschung ist, ich habe eine bestimmte Ansicht gehabt und ich habe mich getäuscht. Also ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, dass, keine Ahnung, das Geld, was ich auf der Bank habe, sicher ist. Und dann bin ich enttäuscht worden, weil das Geld plötzlich weg war. Also habe ich mich vorher getäuscht. Oder ich habe mich auf einen Menschen verlassen. Ich war davon überzeugt, dass der mich nicht anlügen wird, dass, keine Ahnung, dass der mir helfen wird oder was auch immer ich von dem erwartet habe. Und am Ende werde ich enttäuscht. Das heißt, ich habe mich vorher in ihm getäuscht. Ich habe ein falsches Bild von ihm gehabt. So, Enttäuschung ist eigentlich die Täuschung, die ich vorher hatte, das falsche Bild, die falsche Ansicht, die falsche Gewissheit, die ich mir irgendwie gemacht habe, die wird plötzlich zerstört. Die wird weggenommen. Und so gesehen ist eine Enttäuschung eigentlich auch wieder was Positives, weil es mich auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, weil es dazu führt, dass ich meine Situation realistischer einschätze, als ich das vorher getan habe. Was uns natürlich in der Situation selber nicht wirklich hilft. Wenn wir uns in dieser Situation oder überhaupt in unserem Leben auf Menschen verlassen, wenn wir sagen, ich setze meine Hoffnung auf Menschen, und das kann nun alles Mögliche sein. Das können, keine Ahnung, unsere Eltern sein. Das können unsere Kinder sein. Das kann unser Ehepartner sein. Das kann der Arbeitgeber oder ein Arbeitskollege, ein Freund, eine Freundin, sonst irgendjemand sein. Und wir vertrauen auf diese Menschen und setzen unsere Hoffnung auf diese Menschen. Dann ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert. Der Psalmist, Psalm 62, Vers 10 und 11 sagt, Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt, setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Jeremia geht noch einen Schritt weiter. Jeremia sagt in seinem Buch, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Also Reichtum ist keine Hoffnung, Menschen sind keine Hoffnung, jedenfalls die tragen. So schön das ist, wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat, wo man sich eine gewisse Sicherheit vielleicht geschaffen hat oder gemeint geschaffen zu haben. So viel, was uns in den Medien auch als Sicherheit angeboten wird und angepriesen wird, trägt letztlich nicht. Und das merken wir vor allem dann, wenn Dinge kommen, die ebenso nicht vorgesehen waren. Zum Beispiel würde dein ganzes Geld wenig helfen, wenn Krankheit zuschlägt oder wenn wir einen Menschen verlieren. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen gibt, die wirklich reich sind, die menschlich gesehen alles haben, die unglaublich dickes Bankkonto haben. Zum Beispiel, da gibt's Leute, die können 99% ihres Vermögens spenden. Und wenn man genau anguckt, wird es eigentlich von der einen Firma in eine andere Firma gesteckt. Aber gut, ich möchte mich ja da nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen oder das kritisieren oder so. Aber er gibt 99%, also für die, die es nicht mitbekommen haben, es geht um Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook, der, ich weiß nicht, 45 Milliarden oder sowas jetzt spenden möchte die nächsten Jahre. Und der kann das abgeben und hat hinterher immer noch sehr viel mehr, als ich in meinem Leben je haben würde. Ich weiß nicht, ob Mark Zuckerberg glücklich ist. Ich weiß bloß, dass es von den vielen, vielen Menschen, die eigentlich glücklich sein könnten, dass wir immer wieder mitbekommen, dass die zutiefst in ihrem Herzen drin vollkommen unausgefüllt sind und überhaupt nicht glücklich sind und überhaupt keine Sicherheit haben. Es wird nach außen hin zwar immer natürlich schön gespielt und so, aber die Beziehungen und die Drogenexzesse und was man so mitbekommt, die sprechen einfach eine andere Sprache. Und so stelle ich fest, dass unser Glück, unsere Sicherheit, unsere Hoffnung letztendlich nicht im Reichtum liegen kann. So schön das sein kann, sich um Finanzen keine Sorgen machen zu müssen, aber es ist letztendlich nicht das, was unser Leben trägt. Und auch Menschen sind es nicht. Haben wir auch mitbekommen. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich was will, was mir einen festen Halt gibt, da ist mir ein Bild gekommen, ich gehöre zu der Sorte von Menschen, denen es beim Autofahren oder auch im Zug oder so gern schlecht wird. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Es gibt Leute, die sind da vollkommen unbelastet. Aber ich bin so jemand, früher habe ich gedacht, ich muss mich vorne reinsetzen, damit es besser ist. Aber ich habe für mich festgestellt, es liegt an was anderem. Und zwar habe ich festgestellt, dass es mir ganz viel hilft, wenn ich eben nicht zur Seite rausgucke, was man zugegebenermaßen natürlich hinten eher machen muss, weil man nach vorne ja nicht so viel sieht. Und dann fliegt die Landschaft so an einem vorbei. Und die Augen, die hängen sich dann an einen Punkt, so lange bis sie zum Ende vom Fenster kommen, und dann muss man wieder nach vorne hüpfen, und dann machen die Augen immer so. Machen so einen Zickzack. Und das führt bei mir dazu, dass mir übel wird. Und dann habe ich festgestellt, dann suche ich mir einen Punkt in der Entfernung, am Horizont oder was ihr seht, der sich nicht bewegt. Und wenn ich darauf gucke, dann geht die Übelkeit weg. Und das ist was, finde ich jedenfalls, was uns in puncto Hoffnung ganz viel helfen kann. Wir müssen uns einen Punkt suchen, der eben nicht in dieser Welt ist, wo sich alles so schnell bewegt, wo alles so schnell weggeht, wo mein Auge immer am Zittern ist, sondern ich suche mir was ewig ist, was weit weg ist. Nicht deswegen, weil ich sage, ja, wir vertrösten uns auf die Ewigkeit, sondern ich suche was sich nicht verändert. Ich suche was fest ist. Ich suche was nicht menschlich ist, sondern was göttlich und was ewig ist. Und das ist was, worauf mein Auge, mein inneres Auge sozusagen ruhen kann und wo die Übelkeit weggeht und wo es mir dann wieder gut geht. Und das finde ich so interessant, dass Hiob eigentlich genau das gemacht hat. Der beschönigt sein Leid nicht, der sitzt nicht da, wie es heute viele pfingstliche und charismatische Gruppen uns vorschlagen, die sagen, und ich bekenne, dass ich nicht krank bin, und ich bekenne, dass meine Kinder noch am Leben sind und dass die irgendwie wieder auferstehen, und ich bekenne, dass mein Geld wieder kommt, und es ist nicht schlecht, das sind jetzt nur die äußeren Umstände, aber in der geistlichen Realität sieht es alles anders aus. All das macht Hiob nicht. Hiob klagt und klagt und klagt. Und er sagt, Gott, es ist ungerecht. Ich habe nichts falsch gemacht. Und da kommen seine Freunde, seine guten Freunde, und reden ihm auch noch ein, dass er selber schuldig ist und dass er gesündigt hat und dass er endlich Buße tun soll. Und Hiob wehrt sich und sagt, ich habe aber nicht gesündigt. Und das ist nicht richtig, was da passiert und so. Aber eins macht er nicht. Und das finde ich so schön. Er hört nicht auf seine Frau. Also nicht, dass ihr nie auf eure Frauen hören sollt, aber in dem Fall, ich weiß nicht, was er so für ein Verhältnis zu seiner Frau hat, was seine Frau für eine war. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht über seine Frau reden, aber der Rat, den sie ihm gegeben hat, das war der schlechteste Rat, den man überhaupt einem Menschen geben kann. Die hat zu ihm gesagt, sag deinem Gott ab und stirb. Ich meine, wenn meine Frau zu mir sagen würde, nun stirb endlich, wäre, glaube ich, für unsere Beziehung auch nicht so förderlich. Aber auch da, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht schlecht über sie denken. Vielleicht hat sie es auch wirklich positiv gemeint. Wobei es schwierig ist, sich vorzustellen. Also gut. Aber sie hat jedenfalls, der Punkt, um den es mir ging, war weniger wegen dem Sterben, sondern sag Gott ab. Du siehst doch, dass es nicht hilft. Und ich habe das schon von etlichen Leuten gehört, die eben auch in Schwierigkeiten gekommen sind, die Leid erlebt haben, wie Hiob, und die erzählt haben, und dann kommen die Leute und sagen, und wo ist jetzt dein Glaube? Und wo ist jetzt dein Gott? Und das hat diese Frau auch gemacht. Und ich bin so froh, dass der Hiob nicht auf sie gehört hat. Der Hiob hat am Glauben festgehalten. Und er hat gesagt, ich lasse diesen Gott nicht los. Ich verstehe ihn nicht und ich finde es ungerecht und ich bin sauer und keine Ahnung, wie meine Gefühle Achterbahn mit mir fahren. Ja, das ist eine Sache, aber ich halte an Gott fest. Ich lasse diesen Punkt, den ich mir rausgesucht habe am Horizont, den lasse ich nicht los. Ich halte an diesem Glauben fest. Und das hat Hiob aus dem Loch rausgeführt. Wenn es einen gibt, der uns in dieser unbeständigen Welt eine beständige Hoffnung geben kann, dann ist es der ewige Gott. Und wenn es einen gibt, mit dem wir die Schwierigkeiten dieser Welt überwinden können, dann ist es der Allmächtige. Und wenn es einen gibt, auf den wir unser Vertrauen setzen können und auf den wir vertrauensvoll hoffen können, dann ist es unser liebender Vater im Himmel. Und das ist das, wo ich fest davon überzeugt bin, was uns eine Hoffnung gibt und ein Fundament unter unsere Füße, was tragen wird und was nicht vergehen wird und was uns letztendlich nicht enttäuschen wird. Denn Gott sagt so viele Dinge über sich, wo wir im Prinzip kann unser Bild von Gott gar nicht gut genug sein. Aber ja, da könnten wir jetzt noch eine extra Bibelwoche drüber machen. Ich möchte euch vorlesen, was Gott über sich selber sagt in Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Das ist ein Vers, der mir persönlich in meinem Leben ganz, ganz wichtig geworden ist, den ich vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder so zum ersten Mal gehört habe und der mich einfach seitdem begleitet und wo, finde ich, so viel drinsteckt von der Liebe und von der Zuverlässigkeit Gottes. Jeremia 29, Vers 11 bis Vers 14. Das sagt ihr, oder Gott sagt durch Jeremia, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Wisst ihr es auch? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott hat Gedanken über dich. Schon gewusst? Und Gott hat gute Gedanken über uns. Schon geglaubt? Manchmal. Ich verstehe Gott auch nicht immer. Aber wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich glaube irgendwie schon, dass Gott gut ist, aber wenn in meinem Leben bestimmte Umstände eintreten, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Und jetzt natürlich lächeln wir jetzt alle darüber und sagen, ja, sowas werde ich nicht tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es morgen richtig dicke kommt, wenn richtig üble Sachen passieren, ich könnte jetzt ein paar Dinge aussprechen, was ich jetzt nicht machen möchte, aber ich denke, jeder von uns weiß, was passieren müsste, damit du anfängst, an Gottes Liebe zu zweifeln. Und der Hiob, ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es nicht so furchtbar lang ging. Die Freunde kommen, sitzen da eine Weile bei ihm und hinterher gibt es dann die große Abrechnung. Aber der Hiob schreibt, also er hat was von Monaten geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das vorher gehört habt, das muss schon länger gegangen sein. Und er sagt, und Schmerzen, wenn ich morgens aufstehe und wenn ich abends ins Bett gehe. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass der Hiob irgendwann mal gesagt hat, Gott, also jetzt ist echt genug. Und ich kann auch nicht mehr. Und ich kenne solche Leute und vermutlich kennt ihr auch solche Leute und vielleicht kennst du es sogar aus deinem eigenen Leben, dass du mal an so einem Punkt warst, wo du sagst, ich kann nicht mehr, Gott. Jetzt ist echt genug. Wann hört es endlich mal auf? Und dann dürfen wir uns an solchen Worten festhalten, wo wir dann sagen, also entweder ist Gott ein Lügner oder es gibt ihn gar nicht oder was weiß ich was. Und dann kannst du all das, worauf du dein Leben gebaut hast, in die Tonne klopfen, dann sei aber auch konsequent. Oder du sagst, wenn es diesen Gott wirklich gibt und wenn das wirklich wahr ist, was er da sagt, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dann halte ich mich daran fest, wie ein Ertrinkender an irgend so einem Stück Treibgut. Und dann sage ich, die Wellen gehen über mich drüber und keine Ahnung und ich verstehe es nicht, aber ich halte mich an diesem Wort fest. Und das ist, was Hiob gemacht hat. Und Hiob ist getragen worden und hat am Schluss nicht bloß alles nochmal bekommen und so, sondern ist von Gott richtig gesegnet worden. Am Ende seines Lebens sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wie hat sein Auge ihn gesehen? Glaubt ihr, dass Gott ihm erschienen ist, irgendwie in leiblicher Form und dass er ihn wirklich gesehen hat? Ich glaube, dass er einfach dadurch meint, dass er in dieser Zeit Gott auf eine ganz neue Art und Weise auch erlebt hat. Ich wünsche mir das nicht. Also ich hoffe, dass es auch möglich ist, Gott anders zu erleben. Aber das ist für mich einfach so tröstlich zu wissen, dass es auch in solchen schwierigen Zeiten wie beim Hiob einfach diese Hoffnung gibt, dass Gott mir auch gerade in diesen Zeiten begegnet. Und dass ich daran festhalten kann, dass es Gott gut mit mir meint. Und dass Gott uns verspricht, dass er uns hilft, wenn wir zu ihm kommen. Vieles von dem Leiden in dieser Welt, ich denke, viele von uns haben diese Diskussion schon geführt mit irgendwelchen Menschen, die da Fragen hatten, ehrliche oder auch weniger ehrliche Fragen über das Leid in dieser Welt. Und da können wir auch keine einfache Antwort geben. Ich denke, da müssen wir uns auch davor hüten, zu sagen, das ist alles ganz einfach. Die meisten Sachen sind nicht einfach. Und das Leid, die Frage des Leids in der Welt ist überhaupt nicht einfach. Und wenn es um das Leid geht, dann ist auf jeden Fall ein Teil der Antwort, dass vieles von dem Leid in dieser Welt nicht von Gott verursacht wird, sondern von Menschen. Die Kriege, die werden nicht von Gott gemacht. Die Kriege werden von Menschen gemacht. Dass wir es nicht hinbekommen, die Lebensmittel auf dieser Welt richtig zu verteilen, damit alle satt werden können, was kein Problem wäre, das ist nicht Gottes Schuld, das ist unsere Schuld. Weil wir verdienen möchten. Weil wir möchten, dass es uns gut geht. Oder weil ein paar Leute, wenn wir die Verantwortung jetzt von uns wegschieben wollen auf die Verantwortlichen, dann können wir sagen, die bösen Wirtschaftsbosse oder was sie machen das. Gut, also wie auch immer. Natürlich kann man sich die Frage stellen, warum verhindert Gott das nicht? Warum greift Gott denn nicht ein? Warum tut Gott denn nicht was? Aber ich glaube, die wenigsten Leute überlegen sich, wie das aussehen würde, wenn Gott eingreifen würde. Gott hat einmal eingegriffen in dieser Welt, auf einem großen Maßstab. Bei Noah. Da hat er sich diese Welt angeguckt und hat gesagt, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das war ein Fehler, dass ich die ganzen Menschen gemacht habe. Das taugt nichts, ich putz die mal alle weg. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir denken natürlich immer, ja, Gott sollte einfach die Menschen bestrafen, die wirklich böse sind. Und wir haben da auch so die Kandidaten, die wir so im Blick hätten. Aber wisst ihr, aus Gottes Sicht, da ist vielleicht zwischen dem, den du im Blick hast, und dir kein so großer Unterschied. Und wenn du sagst, Gott sollte mal eingreifen und strafen, dann wären wir vermutlich alle mit dabei. Und wenn Gott wirklich eingreifen würde und wenn Gott wirklich uns nicht machen lassen würde, dann glaube ich, dass die Situation für uns nicht besser werden würde. Aber gut, ist nun philosophische Spekulation. Andererseits, wenn die Leute sagen, warum tut Gott nichts, dann muss ich sagen, Gott hat was getan. Das ist nun vielleicht nicht das, was wir erwarten würden, das ist vielleicht nicht das, was wir uns gewünscht hätten oder was wir richtig finden würden, aber Gott hat was getan. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo es weihnachtlich wird. Könnt ihr euch ja nun schon denken. Johannes 3,16 brauche ich eigentlich schon nicht mehr vorlesen, weil das die meisten von uns ohnehin auswendig können. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. So, Gott sieht diese Welt, Gott sieht, dass diese Welt eigentlich dabei ist, kaputt zu gehen. Und Gott sagt, ich muss was tun. Gott hält sich nicht raus. Gott bleibt nicht auf seiner Wolke sitzen und sagt, komm, lass die Leute doch kaputt gehen. Sondern er schickt seinen Sohn in diese Welt. Und das ist die Botschaft, die wir an Weihnachten haben. Und das ist das, was manche Leute vielleicht nicht so verstehen können, dass wir an Weihnachten ganz, ganz viel über Karfreitag reden. Weil Weihnachten ohne Karfreitag keinen Sinn macht. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns irgendwelche schönen Lehren weiterzugeben oder, keine Ahnung, ein vorbildliches Leben zu führen oder eine neue Religion ins Leben zu rufen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Dieses Kind ist auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Und aus keinem anderen, also kleine andere Gründe gibt es ja auch noch, aber das ist der Hauptgrund, weshalb Jesus gekommen ist. Um uns zu versöhnen mit dem Vater, um den Weg zu ihm wieder frei zu machen. Und deswegen genau, ist Weihnachten ein Fest der Hoffnung. Weihnachten ist nicht deswegen ein Fest der Hoffnung, weil süßer die Glocken nie klingen und weil so schön Kerzen und Stimmung und schöne Lieder und so. Das ist nicht das, was Weihnachten zum Fest der Hoffnung macht, sondern Weihnachten ist deswegen ein Fest der Hoffnung, weil wir dran denken, dass Gott bereit war, seinen Sohn zu geben, auf diese Welt zu kommen und uns mit sich zu versöhnen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir diese Hoffnung? Gott sagt, er wird sich finden lassen von denen, die ihn suchen. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Wir müssen ihn suchen, wir müssen zu ihm kommen, wir müssen Kontakt mit ihm aufnehmen. Und da gibt es Menschen, die sagen, ja, aber wenn es diesen Gott gibt, der ist irgendwie viel zu heilig und ich bin viel zu unheilig. Und das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht zu Gott kommen. Ich kann, ich müsste vorher viel besser werden. Ich müsste erstmal heilig werden. Oder wenigstens heiliger. Und auch das finde ich so sagenhaft an Weihnachten, dass Gott seinen Sohn in einem Stall auf die Welt kommen lässt. Guck mal, wir haben unseren Sohn kürzlich nach England geschickt. Das heißt, wir haben ihn eigentlich geschickt, er wollte gehen, war vielleicht bei Jesus ja auch so, also wie auch immer. Aber jedenfalls, da haben wir uns als Eltern schon mal gefragt, ja, wo kommt er da hin? Was sind das für Leute? Wo wird er untergebracht? Wie ist das Essen dort? England ist ja ein bisschen schwierig, was Essen angeht, aber und was macht er dort und wie ist es? Und wie ist es mit der Krankenversicherung und wie ist es mit dem Flug und so? Und man hat sich so viele Gedanken gemacht. Und ist alles gut und sind auch vollkommen beruhigt als Eltern. Also, ich übertreibe jetzt auch ein klein bisschen, aber wir haben schon danach geguckt, klar, und wir haben dafür gesorgt, dass es einfach alles richtig geht. Aber wenn ihr schaut, wie Gott es mit seinem Sohn gemacht hat, der hat vorher kein Hotel gebucht. Hat irgendwie vergessen. Kein Platz im Hotel. Kommt im Stall auf die Welt. Dann hat Gott sich irgendwie die falschen Eltern rausgesucht. Die hatten gar kein Geld. Als es darum ging, das Opfer zu bringen, als Jesus im Tempel geweiht wurde, da konnten sie sich das normale Opfer gar nicht leisten. Die haben das arme Leute-Opfer gebracht, 2 Turteltauben. Könnt ihr nachlesen. Ich glaube, im Lukas-Evangelium. Und dann ist Jesus geboren worden und dann hat es der König Herodes spitz bekommen und dann musste Jesus auch noch fliehen. Dann war er auch noch Flüchtling. Jetzt habe ich das böse Wort schon wieder gesagt. Und bei Jesus ist eigentlich so ziemlich alles schief gegangen. Die Maria war schwanger, ohne dass sie verheiratet war. Und dann musste sie reisen, hochschwanger, nicht mit dem Flugzeug, sondern auf dem Esel und all die Dinge. Und wisst ihr, das ist ja nur, im Vergleich zu dem, was später gekommen ist, ja nur ein Klacks. Dann ist Jesus ja verfolgt worden und er ist letztendlich umgebracht worden. Und das war alles kein Unfall. Gott hat es gewusst. Jesus hat es gewusst. Und er war trotzdem bereit zu kommen. Und was sagt uns das? Das sagt mir, dass ich Gott offensichtlich so wertvoll bin, dass er bereit war, dieses Risiko, eigentlich war es kein Risiko, sondern war eine Gewissheit eigentlich, dieses Leid auf sich zu nehmen, weil er mich in seinem Reich haben wollte. Und deswegen brauche ich nicht heiliger zu werden. Wenn Jesus bereit war, im Stall geboren zu werden, dann zeigt mir das, dass ich nicht besser werden muss, um Gott zu begegnen. Die ersten Menschen, die Gott begegnet sind, abgesehen von Maria und Josef, die ersten Menschen, die Gott in der Form von Jesus begegnet sind, waren Hirten, vollkommen verachtet in der damaligen Gesellschaft, und heidnische Astrologen. Habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Und das finde ich so krass. Die ersten Leute, die es mitbekommen haben, waren Leute, die wir überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt hätten. keine Theologen, keine Pastoren, keine, was weiß ich, Bundeskanzler. Ganz einfache Leute, nicht angesehene Leute und zum Teil sogar Leute, die mit dem Glauben gar nicht viel am Hut hatten. Und das ist unsere Chance. Wenn solche Leute Gott begegnen dürfen, wenn Jesus bereit ist, im Stall auf die Welt zu kommen, dann gibt es für jeden von uns die Chance, Gott zu begegnen. Und dann kann er auch bei uns Hoffnung einkehren. Und dann können wir uns aufmachen und Gott suchen und dann wird er sich von uns finden lassen. Und dann darf das passieren, was es jetzt an Weihnachten singt man immer wieder so Lieder, die manche dann vom Text her nicht so wirklich verstehen, weil sie ein bisschen älteres Deutsch sind, aber ich mache einfach Mut, auch die alten Lieder einfach mal genauer anzugucken und die vielleicht auch mal aus ganzem Herzen und voller Inbrunst zu singen. Da gibt es dieses Lied, er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Gott tauscht mit mir. Gebe euch ein anderes Bild. Ich gebe Gott meinen Dreck, ich gebe ihm meine Sünde, ich gebe ihm mein Versagen und ich bekomme dafür ewiges Leben. Guter Tausch, oder? Super Tausch. Und es passiert genau dann, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, wenn ich sage, ich will in Beziehung mit dir leben. Etwas, was mir in den letzten Wochen ganz, ganz neu deutlich wird, was ich eigentlich immer gewusst habe und was ihr vermutlich auch wisst, aber was mich einfach immer wieder neu fasziniert und was mir einfach immer wichtiger wird, das ist das, dass es im Christentum letztendlich nicht darum geht, irgendwas zu tun, sondern es geht darum, Beziehung zu haben. Es geht darum, Beziehung zu haben. Viele Leute denken, beim Christentum, da musst du Regeln einhalten. Du musst sonntags in den Gottesdienst gehen, du musst deinen Zehnten abgeben, du musst, keine Ahnung, oder es gibt Dinge, die man nicht tun darf. Also man darf nicht rauchen, man darf nicht fremdgehen, man darf nicht, keine Ahnung, lügen. Das ist irgendwie auch so was mit dem Christentum zu tun hat. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ihr lügen und stehlen und sowas sollt. Aber das ist nicht das, was das Christentum eigentlich ausmacht, sondern das Christentum, das im Zentrum des Christentums, im Zentrum des Glaubens an Gott steht eigentlich, das wiederherzustellen, wozu der Mensch eigentlich geschaffen ist, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist das, was Gott eigentlich von uns will, dass wir Beziehung zu ihm haben. Und das wird dann eben so aussehen, dass wir bereit sind, dann auch das zu tun, was Gott will. Manche Leute, die sagen dann, ja, wenn du zu Gott kommst, dann musst du gehorsam sein. Dann ist er der Diktator und du musst das tun, du bist der Sklave. Wenn du willst, kannst du das so ausdrücken. Diese Bilder werden also das mit dem Diktator nicht, aber das mit dem Sklaven wird in der Bibel auch so mal ausgedrückt. Aber wisst ihr was, ich sehe das eigentlich von einer ganz anderen Ecke aus. Ich lebe in dieser Welt und ich sehe die Zukunft, oder ich kann mir die Zukunft auf einen relativ kleinen absehbaren Zeitraum irgendwie vorstellen, wie sich das entwickeln wird. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen, je länger der Zeitraum wird, desto schwieriger wird's. Aber so manche Dinge, die kann ich sehen. Und dann stelle ich immer wieder fest, okay, ich habe gedacht, ich wüsste, was kommt, habe mich doch getäuscht. Aber wisst ihr was, es gibt einen, der sieht alles. Der sieht die Vergangenheit, der sieht die Gegenwart, der sieht die Zukunft. Der kennt alle Faktoren, der kennt mich, der kennt die Menschen um mich rum, der weiß, welcher Politiker wann was tun wird, der weiß, welches Erdbeben wann passieren wird, der weiß, welche Krankheit wann wo wen treffen wird. Gott weiß all das. Und wisst ihr was, wenn es einen gibt, den ich um Rat fragen sollte, dann ist es Gott. Und das ist für mich eigentlich nicht eine Frage, er ist der Chef und ich muss tun, was er sagt, zähneknirschend, sondern für mich ist eigentlich etwas total Befreiendes, dass ich weiß, ich darf mein Leben in Gottes Hand legen und ich darf tun, was er will, weil er weiß, was gut für mich ist. Und jetzt spulen wir nochmal ganz kurz zurück, Jeremia-Stelle. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Oder wenn wir ins Neue Testament gehen, da sagt der Apostel Paulus, dass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist. das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und da sage ich, eigentlich ist es gar kein Nachteil oder ich muss nichts aufgeben oder so, sondern eigentlich habe ich nur Vorteile, wenn ich zu Gott komme. Wenn Jesus die Herrschaft in meinem Leben übernehmen darf, dann bin ich auf einem sicheren Weg. Und dann habe ich Hoffnung, dann habe ich einen soliden Boden unter meinen Füßen, denn er sagt, er bietet uns an, uns zu helfen, wenn wir ihn lassen. Und eigentlich ist es nicht Zukunft, er wird uns helfen, sondern eigentlich ist es Vergangenheit, er hat uns geholfen. Eigentlich ist das Weihnachtsgeschenk schon da. Ich weiß nicht, wer von euch auch so einen Garagenvertrag hat. Wir haben einen Garagenvertrag. Kennt ihr das? Ein paar Leute kennen das. Wenn der Postbote bei uns kommt und wir sind nicht da. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich bei mir im Briefkasten diese blöde Karte finde. Dann muss ich irgendwo hingehen. In der Schule ist noch schlimmer. Also bei uns in Langenau, die Post, das geht noch einigermaßen. Aber wenn ich in Ulm auf die Hauptpost muss, da kriege ich schon mal keinen Parkplatz. Und dann muss ich mich am Schalter anstellen, was weiß ich, wie lange warten. Und dann muss ich das Paket abholen und so. Ach, ätzend. Deswegen haben wir das anders geregelt. Wir haben einen Garagenvertrag. Der Postbote kommt, klingelt, wartet 2 Sekunden. Und wenn niemand aufmacht, dann bringt er das Paket in unsere Garage und macht die Garage zu. Und wenn wir Glück haben, dann sehen wir, dass der Riegel zu ist und dann wissen wir, da ist was drin. Aber es ist auch schon passiert, dass wir gesagt haben, wann kommt denn das Paket, wann kommt denn das Paket? Und dann sage ich, du, haben wir eigentlich schon mal in der Garage nachgeguckt? Und jetzt stand es da schon 2, 3 Tage. Wir haben sehnsüchtig drauf gewartet, auf irgendeine Lieferung. Und es war schon lange da. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Jesus auch, mit dem größten Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Das Weihnachtsgeschenk wartet in unserer Garage und wartet eigentlich nur darauf, dass wir es aufmachen. Und das ist sogar ein Geschenk, das musst du nicht warten bis Weihnachten, bis Heiligabend, dass du es aufpacken darfst, sondern eigentlich ist es so ein Paket, was du geliefert bekommen hast. Und du kannst jederzeit dieses Paket aufmachen. Das Paket ist da. Alles, was du machen musst, du musst es holen, du musst es aufmachen. Gott hat eigentlich alles gemacht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dieses Geschenk anzunehmen und es aufzupacken. Und was Schöneres könnte es geben, als an Weihnachten das Kind in meiner Krippe geboren werden zu lassen, gehabt haben sollen. Also ihr wisst, was ich meine. Wenn Jesus an Weihnachten in meinem Herzen geboren werden darf oder da reinkommen darf, dann wird richtig Weihnachten und dann ist richtig Party im Himmel. Und für diejenigen von uns, die das schon lange gemacht haben, man darf das auch immer wieder neu festmachen und sagen, Herr, ich finde es so klasse, dass ich mit dir leben darf. Wollte es bloß nochmal sagen. Manche Männer machen das ja ab und zu mit ihren Frauen, habe ich gehört. Die sagen denen ab und zu mal, dass sie noch lieb haben. Eigentlich hat sie ja nichts dran geändert, oder? So, man sagt am Anfang, ich hab dich lieb und wenn sich was ändert, sage ich's. Reicht dann ja auch. So machen wir es mit Gott, finde ich manchmal auch. So, Gott, gell, so, wir gehören zusammen, gut jetzt. Wenn sich was daran ändert, melde ich mich nochmal. Wir dürfen das immer wieder machen. Wir dürfen das, wenn wir Abendmahl hier feiern, sage ich das immer wieder. Mach neu diesen Bund. Man muss auch nicht bis zum Abendmahl warten. Wir können diesen Bund immer wieder neu schließen und sagen, Gott, du und ich, wir gehören zusammen. Wenn du den Vertrag nicht kündigst, ich hab's nicht vor, ich möchte bei dir bleiben. Und Gott wird den Vertrag nicht kündigen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Geschenk schon lange bei uns steht. In der Garage oder im Wohnzimmer oder wer immer wir das sehen wollen. Ich danke dir, Herr, dass du alles dazu getan hast, Herr, damit wir mit dir wieder in Ordnung sein können. Dass du alles getan hast, Herr, damit wir ein Leben in Hoffnung und in Sicherheit leben können. Und ich bitte dich einfach darum, dass wir verstehen, dass du es gut mit uns meinst und dass wir es glauben können. Und dass wir anfangen, diesen Glauben zu kultivieren in Zeiten, wo es uns gut geht, dass diese Pflanze stark wird, dass sie Wurzeln schlägt und dass sie dann trägt, Herr, wenn Stürme kommen. Auch das haben wir heute schon gesungen, Herr. Und dass du unser Anker bist, Herr, dass du die Hoffnung bist, die uns trägt. Ich danke dir, Vater, dass du in unser Leben kommen möchtest und dass du uns diese Hoffnung geben möchtest. Und schenk Gnade, Herr, dass wenn wir aus diesem Raum, aus diesem Haus rausgehen, Herr, dass jeder von uns einfach weiß, dass du in unserem Leben bist, Herr, dass du Herr bist, dass du bestimmen kannst, Herr, wo es lang geht, dass jeder von uns weiß, dass unsere Schuld vergeben ist, weil du dafür bezahlt hast, dass jeder von uns weiß, dass du nicht im Zorn auf uns schaust, Herr, sondern in Liebe, und dass jeder sich sicher sein kann, dass wir ewiges Leben haben in dir. Und für diejenigen, Herr, die daran noch Zweifel haben, da bitte ich heute Morgen einfach, Herr, dass du zu ihnen redest, dass du ja einfach zu ihren Herzen redest und dass ja sie das heute noch klar machen können. Vielleicht im Gespräch oder im Gebet mit jemandem oder einfach mit dir, Herr. Und ich danke dir, dass es nichts Besseres gibt, als zu dir zu gehören, unseren Weg mit dir zu gehen und diese Hoffnung zu haben, die uns trägt. Amen.